Tachles Podcast.
Judith Perl-Strasser ist Delegierte des KKL JNF Schweiz und Österreich. Sie sind verantwortlich für die Programme des KKL in diesen Ländern. Wir befinden uns in einer anderen Situation seit dem 7. Oktober und wollen über diese Programme sprechen und vor allem auch über die Frage, wie kann eine Israel-Solidaritätsorganisation im Kontext eines Krieges arbeiten?
Die meisten Leute kennen den Keren Kayemet, den jüdischen Nationalfonds, gemäß auch der Logofarben, das Grüne für die Ökologie, die Umwelt, die Bäume, Blau für Wasserprojekte und Braun dann für Infrastruktur, Erde, Landwirtschaft, Housing etc. Die Farben sind also Programm bei uns. Was sich seit dem 7. Oktober verändert hat, da hat sich natürlich der Fokus doch sehr verändert, aber es spielt sich noch immer in den drei Farben eigentlich ab. Und wir haben, also um jetzt auch schon ein bisschen weiterzugehen und nicht mehr die Notfallmaßnahmen, die ja so akut waren, wie Ambulanzen, Rettungswagen, die wir bespenden, haben, Traumazentren etc., so hoffen wir doch, dass wir schon die zweite Phase erreicht haben, die dann irgendwie auch schon zu tun hat mit der Rehabilitierung des Gaza-Envelope, also die Gemeinden rund um den Gazastreifen, die am stärksten betroffen waren. Die Gemeinden, die eben angegriffen, zerstört wurden und so viele Opfer beklagen mussten, wieder zu rehabilitieren. Und da hat der Keren Kayemet eben beschlossen, da wir ja Büros weltweit haben, dass eigentlich jedes Büro, jedes Land eine Gemeinde adoptieren sollte und diese dann begleiten in die Normalität zurück.
Ihr habt das genannt Adopt a Community, das habt ihr gleich nach dem 7. Oktober dann lanciert mit einem Kibbutz Nir Yitzchak, ein Kibbutz, der ursprüngliche Schweizerinnen und Schweizer als Bewohner kennt. Was heißt das konkret jetzt für euch? Was macht ihr dort und wie funktioniert das?
Da haben wir zwei Kibbutze sogar adoptiert, weil wir sind sehr ehrgeizig in der Schweiz. Wir haben also Nir Yitzchak adoptiert und Magen. Und in Magen haben wir wirklich ein Grundgestein des Kibbutzes, das ist Dani Wieler aus Zürich ursprünglich. Und in Nir Yitzchak gibt es Daniela Avraham, also ihr Mann wurde ermordet. Also der war am 7. Oktober in dem Security Team, dem First Response Team des Kibbutz. Und was machen wir jetzt dort? Also die haben natürlich immense Bedürfnisse. Wir haben also gefragt, wir sind also zugegangen auf das Regional Council dort, die Regionalverwaltung, sagt, okay, wir nehmen Magen und Nir Yitzchak. Was sind die dringendsten Bedürfnisse? Und für beide Projekte wird es eine Mischung aus sowohl also etwas Soziales für die Gemeinde, aber auch etwas Grünes, und zwar ein Garten der Resilienz für Nir Yitzchak, wo eben auch Therapien stattfinden können, weil also die Bevölkerung ja sehr traumatisiert ist. Also eine große Anlage mit Grünflächen, auch für Kinder und Jugendliche und auch ein Zusammenkommen des Kibbutz. Und im Agen eigentlich auch etwas sehr Ähnliches, der Aussichtspunkt und Parkgarten des Triumphes und der Hoffnung. Eben die Resilienz der Bevölkerung und auch die Hoffnung wieder auf bessere Zeiten und Frieden.
Das heißt, ihr versucht mit der bisherigen Expertise, mit den Skills, die ihr hattet, eigentlich in der neuen Situation, in diesem Kontext zu helfen und der Bevölkerung das Leben im Alltag zu erleichtern und einen Wiedereintritt in den Alltag zu ermöglichen. Jetzt, der KKL war ja in der Vergangenheit immer auch unterwegs bei der nicht-jüdischen Bevölkerung. Ihr hattet Projekte mit der arabischen Bevölkerung, mit der christlichen, aber auch mit den Beduinen. Wie ist das jetzt? Da muss man vielleicht sagen, die Beduinen haben ja im Kontext des 7. Oktober eine ganz spezielle Situation gehabt. Die einen haben ja wirklich den Israelis geholfen, wurden zum Teil selbst Opfer, sind dann teilweise geächtet worden wiederum von der arabischen Bevölkerung. Das ist eine schwierige Situation. Was macht ihr konkret und wie geht ihr damit um?
Also gerade das, und da drücken Sie jetzt wirklich auf einen Nerv bei mir, weil das ist mir immens wichtig. Diese Art von Projekte, also diese Koexistenzprojekte, wir sind ja für alle Menschen Israels da. Und also Israel ist ja wirklich ein Sammelsurium aus verschiedenen Ethnien. Und wie Sie auch gesagt haben jetzt, also gerade die Beduinen, aber auch die Drusen haben mit uns also Schulter an Schulter gekämpft, auch Leben gerettet und sind also engagiert in der Gesellschaft. Und da haben wir natürlich auch Projekte adoptiert, zusätzlich eben zu dem Adopter-Community. Und zwar für Beduinen, Jugendliche und Kinder mit speziellen Bedürfnissen. Für die machen wir Therapiemaßnahmen, Freizeitaktivitäten, um ihnen auch wieder irgendwie, also sie aus den Traumata herauszuführen. Auch mit jüdischen Jugendlichen und Kindern. Kindern zusammenzuführen und also auch eine Kommunikation eben zu schaffen, also dieses Gefühl, dass man zusammen ist. Und das ist eher im Norden, auch für drusische Kinder und Jugendliche. Da haben wir auch schon in der Vergangenheit Projekte gehabt. Und für die machen wir vor allem Gashim, also Zusammentreffen auch mit jüdischen Kindern, Jugendlichen, Gleichaltrigen, um da auch also die Kommunikation, die Koexistenz zu fördern und auch zu danken. Das ist ganz wichtig. Also man darf die nicht vergessen unter keinen Umständen. Deswegen versuchen wir wirklich eben Adopt a Community, okay, das sind zwei Kibbuzim, Beduinen, Drusen. Wir haben auch ein Wasserprojekt im Gaza Envelope und zwar ein Wasser, so ein riesiges, ein zweites in Cholit, weil ja diese Gemeinden vor allen Dingen Landwirtschaft betreiben. Und da ist Wasser natürlich in der Region im nördlichen Negev kritisch. Keren Kayemet unterstützt dieses riesige Wasserreservoir, das insgesamt um die 25 Millionen Shekel kostet, mit 40%, also um die 10 Millionen. Und da ist die Schweiz auch dabei, weil wir sind sehr ehrgeizig in der Schweiz.
Das heißt, ihr seid sehr aktiv und habt versucht, euch jetzt auf die aktuelle Situation einzustellen. Aber es gab lange vor dem 7. Oktober viele Projekte, die ihr nachhaltig versucht habt zu bewirtschaften. Und der KKL JNF ist ja eine etablierte Organisation in der Schweiz unter den Schweizer Donatorinnen und Donatoren. Was verändert sich jetzt grundsätzlich für die Organisation mit dem 7. Oktober? Oder ist das einfach so ein tragisches Intermezzo, wie es immer wieder der Fall war?
Über die Jahre gesehen ist das keine Veränderung. Eben weil es uns ja doch schon so lange gibt, seit 1901. Also es gibt uns vor der Staatsgründung und nach der Staatsgründung. Das heißt, es gibt fast nichts, das wir nicht schon gesehen hätten. Das heißt also, wie wir wissen, Israel als eben auch seit 1948 doch relativ krisengeschütteltes, krisenerfahrenes Land. Wir sind sehr, sehr schnell eigentlich auch im Umstellen unserer Prioritäten. Das machen wir wirklich schnell. Wir sind da, um die most important needs, die priority needs Israels und aller Menschen in Israel so unbürokratisch, so rasch und so tatkräftig wie möglich zu bedienen.
Das ist ein gutes Stichwort für eine andere Seite dieses Konflikts, nämlich dass die Zivilgesellschaft sehr rasch vor Ort war, zum Teil auch noch auf der Infrastruktur der Oppositionsbewegung des letzten Jahres. Aber es ist dann halt schon so, im Kontrast zu anderen Ländern, dass die Regierung lange abwesend war, dass die Behörden vieles sozusagen positiv gesagt euch überlassen haben. Das kann ja nicht der Plan gewesen sein.
Der Plan ist es nicht. Ich muss nur erinnern, zum Beispiel, also so der Gazastreifen damals evakuiert wurde. Da haben wir zum Beispiel also auch, würde man auch sagen, okay, das ist ein Plan der Regierung, die Regierung soll sich darum kümmern von A bis Z. Aber wir haben damals auch, also die ganzen eben Gemeinden, die aufgelöst wurden, die Siedler, die ins Kernland eben zurückkamen, die Infrastruktur fürs Housing und auch für die Livelihood, all das hat der Keren Kayem geschafft, weil er es einfach kann und schnell kann, die Geräte hat, die Expertise hat, das Personal hat und auch nicht so kompliziert ist, bürokratisch, wie also die Regierung leider zwischen den Ministerien dann herum manövrieren muss.
Aber wo ist denn der Grenzverlauf zwischen einer gesunden zivilgesellschaftlichen Arbeit und einer Verpflichtung einer Regierung, von Behörden, von Verwaltungen, sich um Dinge zu kümmern vor dem 7. Oktober? Man hat schon den Eindruck, dass Israel, das ja bei weitem kein Entwicklungsland mehr ist, oft die Verantwortung nicht übernimmt für Dinge, die in anderen Ländern normal sind, dass sie durch den Staat, durch die Behörden verantwortet werden.
Von wegen, Israel ist kein Entwicklungsland. So klein Israel ist, von Nord bis Süd, die Unterschiede, die ökonomisch-sozialen Unterschiede, also wenn man sich das Kern, also Israel, Tel Aviv, die Bubble eben anschaut, eben natürlich, also da ist es kein Entwicklungsland. Wenn Sie aber gehen nach Ofakim, Jerucham oder eben in die Beduinengemeinden auch oder auch in den Norden, in die Städte im Norden, da sind das ist das Level vom, die Leben, der Lebensstandard und auch ist bei weitem nicht so wie in Zentral-Israel. Das heißt, das Gefälle, das sozioökonomische Gefälle ist immens. Natürlich, wenn man sich jetzt also den Durchschnitt aus Entwicklungsland nicht, aber es ist so viel Arbeit dort und die Regierung auch mit noch immer dem Sicherheitsbudget, das jetzt noch anwachsen wird natürlich nach dem, was passiert ist, ist dankbar für jede Hilfe. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, das ist vielleicht auch eine Frage, die ich mir nicht so sehr stelle im Sinne von, ja, aber das muss ja jetzt eigentlich nicht ich machen. Ich sehe, es ist notwendig und wir sehen, es ist notwendig und deswegen machen wir es. Und solange es notwendig sein wird, werden wir es machen, was wir können. Und wenn es hoffentlich bald nicht mehr notwendig sein wird, dann können wir uns anderen Dingen widmen, die wir auch vor dem 7. Oktober so viele hatten und auch noch weiter verfolgen.
Und eines der Projekte, das ihr vor dem 7. Oktober hattet, war das, wofür der KKL JNF immer gestanden ist, für die Bewirtschaftung des Landes, für die Aufforstung des Landes, für Wasser- und Bewässerungsprojekte. Und da sind wir ja rasch beim Stichwort Klimawandel und die neuen Herausforderungen für eine Organisation wie den KKL. KKL. Was heißt das für euch für die nächsten Jahre?
Also wir hoffen, dass wir bald zurückschiften können, obgleich es nicht so ausschaut wie das, was jetzt passiert. Das wird sicher Jahre, jetzt wird das dauern, bis diese Wunde irgendwie geschlossen und vernarbt sein wird. Um ein Großprojekt zu nehmen, das genau in diesen Bereich jetzt hineinfällt, das ist das sogenannte Climate Innovation Center. Das ist also am südlichen Zipfel des See Genezareth, des Kinneret, ein Gebäude, das sich ausschließlich und grundsätzlich hat mit dem Kinneret College auch eben die akademische Zusammenarbeit mit dem Thema Klimawandel und allem, was dazugehört, befasst, mit inklusive Laboratorien und Platz für Start-up-Unternehmen, auch eben für Vorträge. Wie gesagt, es gibt das College auch gleich in der Nähe, also für Hydro-Ingenieur-Studien und was auch immer, was da eben notwendig ist und bekämpft werden muss, da Erosion, was da hineinfällt in den Klimawandel und die Folgen. Und da haben wir auch so nicht nur den Bau, übernehmen wir, also die Schweiz, wieder mal sehr ehrgeizig. Wir haben die ganze komplette grüne Architektur, die Bauweise haben wir übernommen, die Kosten dieses Gebäudes, aber dann eben auch weiter die Programme und wir hoffen, dass das eigentlich so eine Art, und jetzt heißt es auch Mekka praktisch wird, für also international ein Pilgerort für alle, also Wissenschaftler, auch Organisationen und auch immer weltweit, die sich mit Klimafragen auseinandersetzen, die dort hinkommen können, auch Forschungsprojekte in Auftrag geben können, die relevant sind für die Welt sozusagen und auch profitieren dann von den Resultaten.
Wer sich mit dem Thema auseinandersetzt, und das ist ja auch mittlerweile schon Teil der öffentlichen Debatte geworden, weiß, dass die Konsequenzen des Klimawandel sehr starke soziale Herausforderungen mit sich bringen. Was heißt das konkret für die Region Nahost, jetzt mit Bezug natürlich auf Israel? Lassen wir mal Migrationsfragen, Kriegsfragen aus und reine Situationen in Israel, wenn es noch wärmer wird, wenn es noch trockener wird. Wie hat sich der KKL da positioniert?
Also zum einen kann man sagen, sind das dann mal Wasserprobleme natürlich, die Trockenheit und auch Aquifere, die austrocknen und auch in Europa schon austrocknen, also Grundwasser etc. Und mit dem Wasserproblem, also da ist ja Israel schon sehr, sehr weit und auch dank des Keren Kayeme teilweise, sei es durch die Wasserreservoir, die wir bauen, die also fast ausschließlich eben ausschließlich für die Landwirtschaft sind, somit Trinkwasserreserven befreien sozusagen und ausschließlich auch mit recyceltem Wasser, das teilweise 4 Zyklen durchlebt und 4-mal recycelt und genutzt wird für die Landwirtschaft, eben die wir also bauen, gebaut haben und noch bauen, also über 230 schon insgesamt landesweit. Die Desalinationsanlagen natürlich, die Israel gebaut hat, also für das Trinkwasser. Flüsse, also in Israel gibt es nicht so viele Flüsse, es gibt in Jordan, aber wir sagen trotzdem, es sind Flüsse, die rehabilitiert werden müssen, weil sie verschmutzt wurden über Jahre. Da haben wir auch sehr viel Expertise und renaturiert. Gerade die Renaturierung ist ja gerade in der EU auch so ein Thema. Und dann kommen wir eigentlich zu dem Gold, zu dem braunen Gold. Und damit meine ich jetzt nicht das schwarze Gold oder Erdöl oder was, sondern die Erde, fruchtbare Erde. Land, fruchtbares Land, deswegen Erosion und Trockenheit eben und sei es Überweidung, Abholzung, was auch immer, gerade in den Bereichen Nahosten und südlich runter dann Afrika, das verloren geht, alljährlich. Und dann geht es nicht darum, die Wüste, die ja auch ein wichtiges Natursystem ist, abzuschaffen. Fruchtbares Land zu verlieren, dem muss man gegensteuern. Am Anfang haben wir ja nicht daran gedacht, also die Expertise, die wir durch das Bäume pflanzen, das war eine Notwendigkeit einfach, hat sich eben ergeben, Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber was wir jetzt schon dazugelernt haben, nachdem ja 60% Israels Negev-Wüste ist, und da rede ich noch gar nicht von der Arava, die noch trockener ist, da haben wir wahnsinnig viel Expertise, die wir auch exportieren mittlerweile in andere, also wirklich Entwicklungsländer. Wir haben Projekte in Kenia, in Turkana in diesem Bereich, in Ruanda. Wir haben wirklich, also vor allem in Afrika eigentlich, in Äthiopien hatten wir auch schon Projekte, wo wir unser Know-how exportieren, wie man eine menschengemachte Wüste, wie man das retournieren kann, diese Prozesse, und das Land wieder fruchtbar machen für Ackerbau, für Wälder. Und das ist dann eine Kettenreaktion. Also die Natur regeneriert sich, wenn man ihr hilft. Man muss mit ihr halt Hand in Hand arbeiten.
Der KKL hat eine wurde vor über 125 Jahren gegründet, im Jahr 1901, und zwar hier in der Schweiz, und hat unter anderem begonnen mit Landkäufen in Palästina. Diese Landkäufe sind ja immer wieder mal umstritten gewesen. Was ist die Situation eigentlich heute mit den Besitztümern des KKL in der ganzen politischen Debatte, die auch übrigens vom Staat ab und zu mal kritisch dargelegt wird, weil eigentlich der Staat sagt, das sollten ja uns gehören.
Der Kern Kajemet besitzt, ich glaube, es sind 13-14% des Gebietes, des staatlichen Gebietes. Wir verwalten es übrigens nicht selber. Das macht die sogenannte Minhal Mekarke Israel. Das ist eine Regierungsbehörde, in der wohl Repräsentanten sitzen des Kern Kajemet, aber es ist eigentlich nicht vom Kern Kajemet gesteuert. Und daraus eigentlich passiv erhalten wir also auch Einkommen, das aber eingesetzt wird dann wieder, um eben Projekte zu realisieren. Und momentan ist es eigentlich auch kein so großes Thema. Was vielleicht nett ist, und die meisten Leute vielleicht wissen es nicht, ich glaube, viele unserer kennen die Blue Box des Kern Kajemet. Und da ist ja auf der einen Seite ist die Flagge, der Davidstern, Magenta Wied, und auf der anderen Seite eine Karte. Und wenn man genau hinschaut, sieht man, es ist so eine Art N. Und dieses N sind die Parzellen, Gebiete, Länder, die aufgekauft wurden, eben in den ersten Jahren schon bereits. Und dann im 48 mit der Staatsgründung ist eigentlich die Grenze, sie markieren eigentlich tatsächlich die Grenze. Das heißt, der Kern Kajemet ist wirklich also instrumental gewesen von Anfang an, eben auch also für die Staatsgründung de facto.
Viele in der Schweiz haben noch durch diese Blue Box noch, die blaue Büchse, die berühmte. Allerdings könnte man jetzt kritisch nachfragen, wer leert sie denn? Weil früher haben das die Jugendbünde gemacht, aber lassen wir das Thema und kommen zum Schluss noch zur Schweiz. Der KKL war ja immer auch ein Teil der Schweizer Gesellschaft, hat immer viele Anlässe organisiert, Programme. Früher waren es die Bälle, heute sind es eher themenfokussierte Sachen. Was ist geplant jetzt in den nächsten Monaten?
Im letzten Jahr hatten wir Sommerkonzerte, es waren 75 Jahre Israel, die Welt auch, es war noch vor dem Krieg und allem, waren wir alle noch sehr optimistisch, aber wenn wir auf der klassischen Bahn und auch mit Kantoralmusik. Und dieses Mal planen wir eigentlich sehr klassisch ein Waldfest, eine andere von Klassik für Kern Kajemet. Ein Waldfest, wir werden also jetzt, und alle sind willkommen, das Plan ist für Anfang September, also noch vor den Chagim, ein Waldfest, also eigentlich in dem Natural Habitat des Kern Kajemet.
Back to track, Judith Perl-Strasser, vielen Dank für das Gespräch.
Tachles Podcast.